Die Radio Wissen. Update.
Wenn es dabei bleibt, was wir jetzt wissen, sind die durch diese mutmaßliche Spionage gewonnenen Informationen geradezu lächerlich.
Haben die US-Geheimdienste in Deutschland tatsächlich nur Belangloses rausgefischt, wie Bundesinnenminister Thomas de Maizière hier sagt? Egal ist es der Bundesregierung aber offenbar trotzdem nicht. Sie hat den Repräsentanten der US-Geheimdienste in Deutschland aufgefordert, das Land zu verlassen. Der Spionageskandal hält die deutsche Politik also weiter in Atem. Ein Thema bei uns im Update heute mit Franziska Zecher.
Update.
Die Aufregung im Berliner Politikbetrieb ist groß. Nachdem letzte Woche schon ein BND-Mitarbeiter in Haft musste, weil er für die Amerikaner geschnüffelt hat, kam gestern raus, dass auch im Verteidigungsministerium ein Spitzel der USA saß. Auch wenn es sich bei den weitergegebenen Unterlagen offenbar nur um solche handelt, deren Informationsgehalt laut de Maizière lächerlich ist.
Der politische Schaden ist jetzt schon unverhältnismäßig und schwerwiegend.
Da überrascht es nicht, dass die Bundesregierung jetzt den Repräsentanten der US-Geheimdienste in Deutschland aufgefordert hat, auszureisen. In einer Mitteilung aus dem Bundespresseamt heißt es dazu:
Der Repräsentant der US-Nachrichtendienste an der Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika wurde aufgefordert, Deutschland zu verlassen. Es bleibt für Deutschland unerlässlich, im Interesse der Sicherheit seiner Bürger und seiner Einsatzkräfte im Ausland, eng und vertrauensvoll mit westlichen Partnern, insbesondere mit den USA, zusammenzuarbeiten. Dazu sind aber gegenseitiges Vertrauen und Offenheit notwendig. Die Bundesregierung ist dazu weiter bereit und erwartet das auch von ihren engsten Partnern.
Die USA wollen nichts dazu sagen. Aus der US-Botschaft in Berlin heißt es nur: Man äußere sich grundsätzlich nicht zu Fragen, die die Geheimdienste betreffen. In Berlin hat heute auch das parlamentarische Kontrollgremium getagt, das Bundestagsgremium, das die Arbeit der Geheimdienste in Deutschland überwacht. Hans-Christian Ströbele von den Grünen ist auch Mitglied. Er forderte im Hessischen Rundfunk:
Was jetzt vor allen Dingen geschehen muss, ist, dass man bei den Niederlassungen der NSA und der CIA in Deutschland, die es ja gibt, gerade in der Gegend von Frankfurt, Darmstadt, dass man da mal genau hinguckt, dass man mal überprüft, was machen die da eigentlich, was machen die gegen die deutsche Bevölkerung, und dass man auch Staatsanwälten Zutritt zu diesen Einrichtungen verschafft. Das ist immerhin deutscher Boden, und wenn da Straftaten gegen die Interessen Deutschlands vorbereitet und durchgeführt werden, dann kann das nicht sein, dass das exterritorial ist.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Zur Spionageaffäre gibt es auch jede Menge Reaktionen im Netz, die meisten mit Kritik an der Bundesregierung und den USA. Frau Bombus twittert: Die Wahrheit ist, einer fliegt jetzt zur Zierde zurück in die USA. Wir denken, oh, Konsequenzen, aber in 2 Wochen ist er wieder da. Peter Heilrath dagegen findet: Die Ausweisung ist eine nüchterne und korrekte Entscheidung. User immer so weiter schreibt auf tagesschau.de: Sachlich wäre schon viel gewonnen, wenn wir allesamt endlich einmal kapieren würden, dass es immer schon naiv war, von Freundschaften in der Weltpolitik zu sprechen. Jedes Land auf dieser Erde versteht, dass es Interessen gibt. Man sucht sich halt Partner, deren Interessenlage gut zusammenpassen. Und von Jopin überlegt: Manchmal denke ich, unsere Regierung unternimmt deshalb nichts, weil die USA mit ihrer Spionage alle deutschen Fehltritte und Aktionen im Ausland kennt. Auch solche, die man auf keinen Fall veröffentlichen will. Auf der Seite der Süddeutschen Zeitung stellt Wolfi30 fest: Die Arroganz der Amis in der Situation sucht ihresgleichen. Und Chris W. fragt bei Facebook: Braucht es noch mehr Steilvorlagen, um Snowden endlich das gewünschte Asyl zu gewähren? Kann man denn das deutsch-amerikanische Verhältnis noch stärker auf die Probe stellen?
Was sonst noch wichtig war:
Wer aus der Türkei zu seinem Ehepartner nach Deutschland zieht, muss keinen Deutschsprachtest mehr machen. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Seit 7 Jahren müssen Ausländer aus Nicht-EU-Staaten einfache Deutschkenntnisse nachweisen, bevor sie zu ihrem Ehepartner nach Deutschland ziehen dürfen. Laut den Richtern verstößt diese Regelung bei türkischen Bürgern aber gegen eine Stillhalteklausel mit der Türkei aus den 70er Jahren, wie unsere Korrespondentin Annette Riedel erklärt.
Diese Stillhalteklausel besagt, dass nach dem Inkrafttreten des Assoziierungsabkommens im jeweiligen Land, das war in Deutschland 1973, keine neuen Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit für türkische Staatsbürger in dem jeweiligen Land in Deutschland also eingeführt werden dürfen.
Das Urteil gilt also nicht für Ehepartner aus anderen Ländern. Die Richter argumentierten außerdem, der Familiennachzug ermöglicht türkischen Erwerbstätigen eine höhere Lebensqualität, trägt aber auch dazu bei, dass sich die Menschen hier besser integrieren. Der Außenexperte der CSU, Hans-Peter Uhl, hält das Urteil für falsch und integrationspolitisch für gefährlich. Besonders, wenn dadurch der Zuzug für Analphabeten ermöglicht wird. Im Deutschlandfunk sagte er:
Deswegen sollte Deutschland alles daran tun, um Nachzug von solchen Menschen zu verhindern.
Laut der türkischen Gemeinde in Deutschland ziehen jedes Jahr rund 7000 Familienmitglieder aus der Türkei nach Deutschland nach. Stadt ist in, Land ist out. Das kann man zumindest meinen angesichts der Tatsache, dass in Deutschland die Wohnungsnot in Städten immer weiter zunimmt. Besonders betroffen sind dabei Universitätsstädte. Deswegen hat sich Bundesbauministerin Barbara Hendricks von der SPD zum ersten Mal mit einem Bündnis aus Fachleuten getroffen. Das Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen soll nach Lösungen für das Problem suchen. Die Ministerin sieht für Deutschland einen Bedarf von 250.000 bis 300.000 neuen Wohnungen pro Jahr. Da für Neubauten auch keine Mietpreisbremse gilt, besteht ihr zufolge hier auch nicht die Gefahr, dass der Bau neuer Wohnungen abgewürgt wird. So klingt es, wenn eine israelische Rakete im Gazastreifen einschlägt. Der Konflikt zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas, die den Gazastreifen beherrscht, geht weiter. Auch die Hamas feuerte letzte Nacht wieder Raketen nach Israel, auch in Richtung eines Atomkraftwerkes. Die Israelis flogen mehr als 300 Angriffe auf Ziele im Gazastreifen. Mehr als 80 Palästinenser sollen inzwischen getötet worden sein. Unsere Korrespondentin Bettina Marx über die aktuelle Lage der Menschen in der Region.
Es gibt keine Vorwarnung für die Menschen, keine Sirenen und keine Apps, die sie auf die Angriffe vorbereiten. Was sollten die Zivilisten auch tun? Sie haben keine Bunker oder Schutzräume, in die sie sich flüchten könnten. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als sich zu ducken und die verängstigten Kinder an sich zu drücken. In Israel ist das ganz anders. Das Land ist im Vergleich dazu, soweit das überhaupt möglich ist, bestens vorbereitet. Sirenen warnen vor ankommenden Raketen, Luftschutzbunker und Keller stehen in den meisten Orten bereit. Zusätzlich informieren die Medien über bevorstehende Angriffe. Gestern, während des WM-Halbfinales zwischen Argentinien und Holland, hörte sich das so an. Ich denke, es wird 0:0 ausgehen oder 1:0. Warnung für Ashdod, Warnung für Ashkelon. Immer wieder musste die Live-Berichterstattung für Warnmeldungen unterbrochen werden.
Die aktuelle Lage im Nahen Osten ist heute auch Thema im UNO-Sicherheitsrat. Im Ukraine-Konflikt hat die EU neue Sanktionen gegen Russland beschlossen. Die Vertreter der EU-Regierungen haben sich darauf geeinigt, gegen 11 Personen Einreiseverbote zu verhängen. Außerdem werden auch ihre Konten in der EU gesperrt. Unter den sanktionierten Personen sind unter anderem Führer der pro-russischen Separatisten in der Ostukraine. Ihre Namen sollen erst später veröffentlicht werden. Damit gibt es jetzt solche Verbote gegen mehr als 70 Personen. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat inzwischen Bedingungen für eine neue Waffenruhe gestellt. Die ist ihm zufolge nur möglich, wenn die Separatisten ihre Waffen abgeben und Gefangene freilassen. Das ukrainische Militär versucht im Moment, die pro-russischen Aktivisten mit einer Belagerung der Städte Donetsk und Lugansk zum Aufgeben zu zwingen. Bei der Operation sind 3 ukrainische Soldaten getötet worden.
Was noch wichtig wird.
Morgen geht es für die deutsche Nationalmannschaft nach Rio de Janeiro. Dort trifft die Elf von Bundestrainer Jogi Löw am Sonntag auf Argentinien. In die Richtung hat die DFB-Auswahl gestern Abend nach dem Spiel höflich getwittert: Herzlichen Glückwunsch, Argentinier. Wir sehen uns am Sonntag im Finale. Bisher standen sich Deutschland und Argentinien 2-mal in einem WM-Finale gegenüber. Einmal hat Deutschland, einmal Argentinien gewonnen. Wie es diesmal ausgeht, die argentinischen Fans sehen das unterschiedlich. Es wird schwer, aber nicht unmöglich, meint dieser Fan. Ein anderer ist weniger optimistisch.
Argentinien ist schon ganz schön müde und Deutschland hat doch das klar bessere Team. Ich bin da ganz Realist.
Und sonst in der Welt?
Nordkorea hat offiziell Beschwerde bei der UNO über eine Hollywood-Komödie eingelegt. In dem Film geht es um ein Attentat auf Machthaber Kim Jong-un. 2 Journalisten sollen ihn in Geheimdienstauftrag während eines Interviews töten. Kim kommt in dem Film nicht gut weg. Er wird als übergewichtiger Diktator dargestellt, der an Zigarren kaut. Die Komödie The Interview soll im Oktober in den USA in die Kinos kommen. Nordkorea versteht dabei keinen Spaß. Der UNO-Botschafter des Landes nannte den Film eine Kriegshandlung und unverhohlene Unterstützung von Terrorismus. Er forderte in einem Brief an UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon die US-Behörden auf, den Film zu stoppen.
Nordkorea selbst kommt UNO-Resolutionen nicht nach. Unter anderem verlangt der Weltsicherheitsrat von dem Land, seine Raketen zu vernichten und wieder Friedensgespräche zu führen. Die Regierung in Australien ist damit gescheitert, die Steuer auf CO2 im Land wieder abzuschaffen. Im Parlament fiel das Vorhaben durch. Den Ausschlag bei der Abstimmung gab ausgerechnet ein Kohlemilliardär, der mit einer eigenen Partei im Parlament sitzt. Er ist zwar auch gegen die Steuer, aber sauer auf die Regierung, weil die eine Vereinbarung mit seiner Partei nicht beachtet hat. Australien gehört zu den Ländern mit dem höchsten CO2-Ausstoß pro Kopf, vor allem wegen seiner Kohleindustrie. Vor 2 Jahren war eine Steuer eingeführt worden, um den Ausstoß zu senken. Die konservative Regierung in Australien hatte der Wirtschaft bei der Wahl versprochen, die Steuer wieder abzuschaffen. Im Süden Mexikos sind 1300 Flüchtlinge auf dem Weg in die USA gestrandet. Sie waren in einem Güterzug unterwegs, der auf der Strecke entgleist ist. Nach Angaben der Rettungskräfte vor Ort ist aber niemand verletzt worden. Unter den Flüchtlingen sind auch viele Kinder. Nach Schätzungen versuchen jedes Jahr 500.000 Menschen aus Mittelamerika mit dem Güterzug durch Mexiko in die USA zu gelangen. Der wird das Biest genannt, von manchen auch Todeszug. Er transportiert in der Regel Getreide, Mais oder Schrott und meistens auch Flüchtlinge. Sie sitzen auf den Dächern der Waggons, oft für Tage ohne Schutz vor der Sonne und mit nur wenig Wasser. Viele Flüchtlinge sterben, weil sie vom Dach fallen, oder sie werden überrollt bei dem Versuch, auf den fahrenden Zug zu klettern.
Wissensnachrichten.
Lautes Grunzen oder Gebrüll und ein bisschen auf die Brust trommeln, das nutzen Gorillas, um anderen zu zeigen, wo es lang geht. Aber diese größten lebenden Menschenaffen leiten ihre Gruppe auch über Duftstoffe, wie britische Forscher jetzt herausgefunden haben. Mehr darüber weiß Wiebke Lehnhoff aus unserer Wissensnachrichtenredaktion. Wiebke, was machen Gorillamännchen da genau mit den Duftstoffen? Und was haben die Forscher genau herausgefunden?
Also die Forscher haben eine Gruppe westlicher Flachlandgorillas 1 Jahr beobachtet und dabei vor allem dem Chef, also dem ältesten Männchen, hinterhergeschnüffelt, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Dabei haben sie festgestellt, dass dieses Männchen, der sogenannte Silberrücken, in bestimmten Situationen einen so intensiven Geruch verströmt, dass er alles in seiner Umgebung mühelos überdeckt.
Und in welchen Situationen war das?
Es war vor allem bei Ärger und Gefahr. Besonders intensiv gerochen hat der Silberrücken, wenn er Rivalen bemerkt hat und sie dann vertreiben wollte.
Was haben die Forscher genau untersucht?
Mindestens 2 Beobachter, die haben alle 10 Minuten in der Nähe vom Silberrücken rumgeschnüffelt und haben aber nicht nur seinen Duft registriert, sondern gleichzeitig sein Verhalten und die Laute, die er von sich gegeben hat. Dabei haben sie festgestellt, dass der Silberrücken seinen Duft in verschiedenen Stärkegraden abgestuft verströmen kann, unter anderem abhängig davon, wie erregt er gewesen ist.
Und wie erklären sich die Forscher dieses Phänomen?
Sie vermuten, dass die Kommunikation über chemische Signale, also über Duftstoffe, gerade in Waldgebieten wichtig ist, weil dort oft Pflanzen die Sicht verdecken. Und auch im Dunkeln oder über weitere Strecken wirkt so ein Duft gut als Ergänzung der Sinne.
Von einer Ergänzung der Sinne kommen wir zu einer Verwirrung der Sinne, jedenfalls ganz grob gesagt. Forscher haben nämlich bewiesen, dass Malaria-Erreger äußerst trickreich sind. Sie können sich in unserem Knochenmark verstecken. Was passiert da genau, Wiebke?
Also es geht um einen Parasiten, der die schwerste Form von Malaria hervorruft, Plasmodium falciparum. Der wird von Moskitos übertragen, die vorher bei infizierten Blut gesaugt haben. Und wenn der Parasit dann in unserem Körper drin ist, dann vermehrt er sich erstmal wie blöd, und zwar in den roten Blutzellen. Aber eine Untergruppe, die versteckt sich sozusagen im Knochenmark.
Das klingt irgendwie, als ob das besonders schlimm wäre.
Ja, das ist schlimm, weil im Knochenmark die Parasiten vor unserem Immunsystem verborgen sind. Das heißt, dadurch setzt unser Körper keinen Abwehrmechanismus in Gang, weil er nicht merkt, was los ist. Die Parasiten, die können sich dann also in Ruhe voll entwickeln und dann gehen sie vom Knochenmark in den Blutkreislauf über. Ein Verdacht darauf gab es schon länger, aber der konnte nie 100%ig nachgewiesen werden.
Und was bedeutet diese Erkenntnis jetzt für die Behandlung von Kranken?
Wissenschaftler können sich jetzt eine neue medizinische Strategie überlegen, wie sie die Parasiten genau in diesem speziellen Entwicklungsstadium, also im Knochenmark, angreifen können. Denn da sind die Parasiten an dem Ort, wo Blut gebildet wird. Und da müssten neue Medikamente zuerst ansetzen, wie die Forscher erklären. Aber leider dringen Wirkstoffe nicht so leicht ins Knochenmark durch. Und daran könnte es auch liegen, dass Malaria bisher so schwer zu behandeln ist.
Ein Thema heute in den Wissensnachrichten war noch eine bekannte Elektronikmarke, nämlich Apple. Der US-Hersteller wollte sich den charakteristischen Einrichtungslook seiner Geschäfte als Marke schützen lassen. Hat das geklappt, Wiebke?
Ja, der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat entschieden, dass das grundsätzlich geht. Also Apples Läden sind insgesamt als Marke schützbar, denn die entsprechenden EU-Regelungen, die gelten den Richtern zufolge nicht nur für Produkte, sondern auch für Einrichtungen und zum Teil auch für Dienstleistungen. Vorher hatte das deutsche Patent- und Markenamt in der Sache noch anders entschieden. Deshalb hat Apple weitergeklagt und jetzt Recht bekommen.
Wiebke Lehnhoff war das aus den Wissensnachrichten. Vielen Dank.
Wetter.
Auch heute Abend hängen über Deutschland viele Wolken und es gibt Schauer und zum Teil auch Gewitter. Ganz im Norden scheint noch die Sonne. Heute Nacht lässt der Regen nach, die Temperaturen gehen runter auf 18 bis 10 Grad. Morgen, so wie heute, Schauer und Gewitter bei 23 bis 27 Grad. Im Norden scheint auch mal die Sonne. Und auch in den nächsten Tagen ändert sich an dieser Aufteilung wenig.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.